Wir haben immer gesagt, der neue Papst, der kann nicht ein Franziskus II sein. Also Franziskus hat so viel angestoßen, der hat so viel Wirbel gemacht. Jetzt muss einer daherkommen, der das Ganze in Strukturen fasst, der die ganzen Aufbrüche und sozusagen auch nochmal aufnehmen kann, auch vermitteln kann, auch für die Einheit innerhalb der Kirche schauen, sorgen kann. Also ich glaube, insofern kann man nur sagen, also dass es wirklich dieser Kandidat geworden ist, das spricht schon für das Wirken des Heiligen Geistes.
Medienapostel, der vertikale Podcast.
Mit dem Tod von Papst Franziskus ging ja dann auch gleichzeitig sofort die Diskussion los. Wer könnte der Nachfolger sein? Es wurden Namen in den Ring geworfen und viele Überlegungen. Und es war schon erstaunlich, eines der häufigsten Kommentare war, die kennen sich ja gar nicht. Wen wollen die denn wählen? Man weiß, dass von diesen 133 Kardinälen, die letzten Endes in die Konklave gegangen sind, 108 von Papst Franziskus ernannt wurden. Viele davon haben sich zum ersten Mal gesehen. Wie haben Sie das wahrgenommen, die Konklave?
Ja, es war natürlich eine spannende Frage. Und viele sagten, ja, das wird ein langes Konklave, weil man sich nicht so schnell einigen kann. Ich habe aus zwei Gründen sofort gedacht, nein, das ist anders. Was man nicht bedacht hat, also das habe ich bei keinem der Journalisten gelesen oder gehört, wir haben ja diesen sogenannten synodalen Prozess und es hat zweimal eine vierwöchige Weltsynode gegeben. Und unter diesen 360 Delegierten waren natürlich viele Kardinäle, praktisch alle aus der Kurie sowieso, aus dem Vatikan, aber auch aus Myanmar oder Papua-Neuguinea oder so. Das heißt, die waren zweimal vier Wochen in einem Prozess, wo man inhaltlich über Situationen der Kirche, über alle Fragen geredet hat. Und die sind natürlich auch Kaffee trinken gegangen und haben miteinander überlegt, sodass ich im Oktober letztes Jahr schon gesagt habe, das war eigentlich das Vorkonklave.
Klären Sie mich mal auch, nach welchen Kriterien geht man denn in so eine Konklave rein? Also geht da jeder Kardinal mit seinen eigenen Vorstellungen, was er glaubt, wie diese Kirche sich weiterentwickeln müsste, sollte, dürfte. Schaut man dann, wer passt da drauf oder ist man offen? Gibt es Gruppierungen wie in dem Film Konklave? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich meine, es ist schön, dass gerade dieser Film Konklave gerade rechtzeitig vorher da war und natürlich auch Klischees bedient hat. Also was wir hier ja de facto auch gesehen haben, dass die Kardinäle, alle Kardinäle, ich glaube 10 oder 12 Tage, sich ausgetauscht haben, also in Kurzbeiträgen sozusagen ihre Sicht der Dinge dargelegt haben. Also dieser Prozess ist vor dem Konklave. Mhm. Und wie gesagt, noch einmal, die haben sich aber schon zweimal, viele von denen, über einen ganzen Monat in Rom getroffen, während der normalen, dieses synodalen Prozesses. Das heißt, da hat man schon überlegt, naja, was liegt an, wer könnte denn das mal werden und so weiter oder wer fällt besonders auf, wo profiliert sich jemand und so. Also das ist eigentlich vorher gelaufen. Ja. Das ist meine Interpretation. Ich glaube aber, dass sie richtig ist, Bescheidenheit. Na, das Zweite, was man auch nicht weiß, okay, das ist jemand aus Myanmar oder aus Thailand oder und so weiter und da denkt man, naja, die kennen sich alle nicht. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil in der Regel sind das Ordensleute. Hm. Und wer, so wie Prävost ja auch, Augustiner, das heißt, die sind natürlich in ihrem Orden, ob die Franziskaner, Jesuiten, Steiler oder sonst wer sind, haben natürlich diese Weltdimension immer schon sozusagen qua Ordensmann in dieser Weise mit dabei gehabt. Sodass sie zwar als Missionsbischof meinetwegen irgendwo sind, aber eingebunden sind in eine Weltgemeinschaft, von der sie natürlich viel mehr sozusagen auch mitbekommen haben und auch viel stärker natürlich mit den Usanzen in Rom und Vatikan und Kurie auch verbunden waren.
Ja, es muss ja irgendwas gewesen sein, weil im vierten Wahlgang war dann weißer Rauch.
Ja, das war. Ja, war schon eine Überraschung, das muss man sagen, dass es so kurz war. Zeigt aber nur, dass sie sich relativ schnell einig waren und sagt eigentlich nur, was alles vorher gelaufen ist. So, ne?
Wo haben Sie denn das gesehen oder gehört oder davon wahrgenommen oder informiert worden, dass der weiße Rauch im Vatikan und...
Ja, ich hatte natürlich immer schon auf dem Computer sozusagen den Schornstein in klein dabei und hatte gehofft, dann mitsamt irgendwann zu sehen. Ja, ja, genau, genau. Also insofern ist das natürlich auch das ein archaisches Element, wenn da zigtausend Menschen auf dem Petersplatz sitzen und stehen und alle auf einen Schornstein schauen. Also das hat natürlich auch etwas.
Ja. Naja, besser kann man das nicht inszenieren. Ne?
Also ja, das ist schon, ja, ja. Das also ist schon reduziert auf weißen Rauch. Also
ja, genau.
Das ist, also, das ist schon genial. Nein, also von daher, das war natürlich dann spannend, die Frage, okay, ja, und wer wird's? Wer ist es? Und Prevost war natürlich dann doch eine Überraschung.
Auch für Sie.
Die meisten hatten den nicht auf dem Zettel. Ich eigentlich auch nicht. Also kam irgendwie davor. Aber ich will Ihnen vielleicht so zwei Dinge sagen, die ich mir gedacht habe. Also
das hoffe
ich. Immer wenn ich über die Personalpolitik von Papst Franziskus gesprochen habe, habe ich ihn sozusagen als mein Musterbeispiel gehabt.
Wow.
Also man muss sehen, der ist in Chicago geboren, hat erst Mathematik und sonst was studiert, dann Theologie, ist beim Augustinerorden eingetreten, hat da auch schon Verantwortung übernommen und ist dann aber in die Mission geschickt worden nach Peru. War dort auch Professor und Lehrer, aber wirklich in einem Missionsland. Also man sieht ein Foto, wo er als Bischof noch auf dem Esel oder auf dem Pferd sozusagen zu irgendwelchen entlegenen Dörfern reitet und so. Also das ist wirklich ein Missionsland von daher, ne? Und dann hat der Orden gesagt, wir brauchen dich in Rom für den Orden als Generaloberer. Dann hat er also für den ganzen Augustinerorden weltweit Verantwortung übernommen. Man kann auch sagen, da muss sich auch zeigen, ob jemand auch Managementqualitäten hat und so weiter. Und als seine Zeit um war, hat der Papst ihn zum Bischof wieder gemacht und ihn genau in diese Missionsgegend geschickt. So, und dann passiert Folgendes. Die Bischofskongregation wird neu zusammengestellt. Muss ich das so vorstellen, es gibt also im Vatikan ein Büro, wo sozusagen alle Bischofsernennungen vorbereitet werden. Und dann gibt es alle 6 Wochen die erweiterte Bischofskongregation, wo Bischöfe aus der ganzen Welt, die dazu berufen worden sind, zusammenkommen, um diese Bischofsvorschläge sozusagen dann abzusegnen und dort wird das entschieden. Diese Bischofskongregation, diese erweiterte Bischofskongregation wurde neu zusammengestellt und wie das so ist, Kardinal, 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 Erzbischof, 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 ein Missionsbischof, dieser Prevost aus Peru.
Wow.
So, nach einem Dreivierteljahr wird dieser Missionsbischof Chef der ganzen Bischofskongregation. Also da sieht man sozusagen, der Papst hat den irgendwo wahrgenommen und sagt, ich brauche jemanden an dieser Stelle, wo es um alle Bischofsernennungen geht, der sozusagen diese Dimension der Armen in seiner DNA vereint. Er ist auch Staatsbürger von Peru und den USA. Also das sagt etwas, wie Franziskus im Grunde seinen Nachfolger aufgebaut hat.
Ja, auch, weil er hat ihn ja in Anführungsstrichen erst 2023 zum Kardinal ernannt. Also das heißt, er ist ja relativ frisch in diesem.
Ja, erst als er diese Aufgabe hatte Präfekt der Bischofskongregation, dann bei der nächsten Kardinalserhebung ist klar, dann wird er auch zum Kardinal gemacht. So, das ist so das Normale. Das heißt, er ist aber relativ kurz in Rom. Jedenfalls in dieser Position. Aber jetzt kommt wieder der synodale Prozess, den Sie so gerne mögen. Die Weltsynode, wo die 360 über die Situation der Kirche und die Entwicklung der Kirche beraten, da sind die wichtigen Kardinäle drin. Und natürlich dieser Kardinal, der Präfekt der Bischofskongregation, ist natürlich einer der zentralen Leute, der natürlich da ist. Das heißt, natürlich haben die alle wahrgenommen, wer ist er, was spielt er für eine Rolle, wie äußert er sich, wozu bekennt er sich oder so. Also von daher ist das so weit vorbereitet gewesen. So. Gut, es hätte noch ein paar andere Kandidaten gegeben, wo es ähnlich schlüssig gewesen wäre, aber insofern macht es absolut Sinn und ist es verständlich, dass die Kardinäle sich schnell auf ihn geeinigt haben.
Was war denn für Sie aus Ihrer persönlichen Sicht so das Ausschlaggebende, was wohl für diesen Kardinal Prevost gesprochen haben mag? Was vermuten Sie?
Da kann man natürlich nur spekulieren. Also das eine ist sicher, dass er sozusagen von den Enden der Erde kommt. Also wirklich diese Mission, wenn wir sagen Missionsbischof, heißt das ja, das Thema heißt Evangelisierung und das Thema heißt Arme. Das ist das eine. Das Zweite, und das ist doch nicht ganz unwichtig, dass er Amerikaner ist. Also das galt eigentlich immer als ausgeschlossen, dass ein Amerikaner, Nordamerikaner Papst wird. Aber jetzt mache ich einen kleinen Schlenker, wenn wir uns das Requiem, die Beerdigung von Franziskus anschauen. Also Trump lässt sich das natürlich auch nicht nehmen zu kommen, muss sich aber ganz normal einordnen. Nach dem französischen Alphabet sozusagen ist er dann in der ersten Reihe Etat-Unis und muss sich ganz normal einordnen. So, das ist das eine. Und ich habe so gedacht, naja, wenn der da sitzt, der wird sich gedacht haben, also so eine Beerdigung hätte ich auch gerne. Also Macht und Pracht und Menge und Größe beeindrucken doch. Und das Zweite, diese Szene mit Selenskyj in der Seitenkapelle des leergeräumten Vatikans,
ja, das ist schon des
Petersdoms, auch das ein ikonisches Bild, wo man aber merkt sozusagen, diese Dimension, ich sag mal auch im weitesten Sinn des Sakralen, führt doch auch zu einer neuen Ernsthaftigkeit, wenn man miteinander spricht und einander begegnet. Mhm. Also diese beiden Stühle, wo die beiden einander gegenüber sitzen,
zuhören. Ja, das ist schon beeindruckend. Also.
Das ist ja genau das Gegenbild zu dem, was im Oval Office gewesen ist. Also und jetzt einen US-Amerikaner zu haben als Papst und der ist ein Native Speaker. Mhm. Der hat Englisch als, also was die Lingua Franca weltweit ist, der spricht Englisch, weil es seine Muttersprache ist. Auch das sollte man nicht unterschätzen und dass das natürlich auch eine Wirkung hat auf den US-amerikanischen Katholizismus. Die Kirche ist dort relativ gespalten in der Frage der Abtreibung letztlich, pro-life und pro-choice. Aber sie sind alle stolz auf ihren Papst. Mhm. Also ich will nicht verhehlen, ich hoffe, dass das doch eine Wirkung hat auch im Blick gerade auf die Kirche in den USA.
Sie haben eingangs unserer Podcast-Folge ja sehr anschaulich auch beschrieben, die ersten Worte von Papst Franziskus auf dem Balkon und wie er auf dem Balkon getreten ist. Wie haben Sie das diesmal wahrgenommen?
Auch das war interessant. Das erste Wort ist das Wort, das der auferstandene Jesus seinen Jüngern sagt. Der Friede sei mit euch. Das hat eine Botschaft.
Ja.
Das ist nicht nur, alle sagten, ja, der Papst, der ist für Frieden. Ja, das stimmt, der Papst ist für Frieden, sind wir auch alle. Aber sozusagen in diesem Kontext, der Friede sei mit euch, das sagt der Auferstandene zu seiner Jüngergemeinde. Und ich glaube, das hat schon eine unglaubliche Dimension. Dann, dass er in einer relativ langen Ansprache im Grunde die wichtigsten Schlüsselworte schon versteckt hat. Ob das Synodalität ist, ob das Gerechtigkeit ist, ob das die Referenz zu Franziskus ist, dessen, wir haben immer gesagt, der neue Papst, der kann nicht ein Franziskus II sein. Also Franziskus hat so viel angestoßen, der hat so viel Wirbel gemacht. Jetzt muss einer sein, daherkommen, der das Ganze in Strukturen fasst, der die ganzen Aufbrüche und sozusagen auch nochmal aufnehmen kann, auch vermitteln kann, auch für die Einheit innerhalb der Kirche schauen, sorgen kann. Also ich glaube, insofern kann man nur sagen, also dass es wirklich dieser Kandidat geworden ist, das spricht schon für das Wirken des Heiligen Geistes.
Also ich muss gestehen, als ich das gesehen habe, als er auf den Balkon gekommen ist, hat sich bei mir eine sehr große Ruhe breit gemacht. Also es war, ich sag mal so, das Pontifikat von Papst Franziskus war natürlich aus der Situation heraus auch sehr, ich möchte mal sagen, unruhig. Dieser Papst kam, trat irgendwie auf und es war erstmal Ruhe, also der strahlt einen unglaublichen Frieden aus, den strahlt er auch aus, also den postuliert er nicht nur. Und was ich auch erfrischend fand, ist, dass er sich für die klassische Kleidung des Papstes entschieden hat. Also nicht als Kostüm und auch nicht als Prunk, sondern eben mit diesem Symbol der Selbstverleugnung, um zu sagen, ich trete jetzt im Moment als Person zurück und gehe wirklich in dieses Amt hinein. Und er hat auch sehr schön beschrieben hinter dem Interview, dass der Moment, wo er rausgekommen ist und diese ganze Dimension ihm auch klar geworden ist, dass er selbst erstmal 2 Minuten gebraucht hat, um überhaupt das anzunehmen, was da jetzt auf ihn reinbricht. Und das fand ich unglaublich menschlich, dass er das eben auch so postuliert hat und auch erklärt hat und uns auch daran hat teilnehmen lassen. Und sehr schön fand ich einfach auch, ich habe auch hinterher seine Messe gehört und auch seine Rede vor den Kardinälen, also die dann noch in Rom waren. er stellt sehr viel, was ich sehr schön finde, Jesus Christus, das Evangelium in den Mittelpunkt und leitet daraus das, was wir auch eingangs mal gesagt hatten. Er macht ganz deutlich, von welchem Fundament aus er in die Welt hinausgeht.
Was anderes könnte ein Papst auch nicht machen. Also von daher, das ist eigentlich selbstredend, aber man muss es ihm auch abnehmen können. Also insofern, ja, das sagen auch viele, die ihn persönlich kennen, er ist ein guter Zuhörer. Also
das strahlt
er
auch
ist,
aus.
Er ist bescheiden, nimmt sich zurück und nimmt sehr viel wahr und versucht das doch irgendwie dann auch zu sortieren und zu ordnen. Und er stellt sich in die Reihe der Päpste vor ihm, also auch was die Gewandung angeht. Also ich glaube, man muss an der roten Mozzetta jetzt nicht gerade den Prunk des Vatikans ablesen wollen. Das ist auch irgendwie, wäre vielleicht auch zu klein gedacht.
Richtig. Und es ist auch schön, er hat selber in einem Clip auch mal gesprochen über den Heiligen Geist und den Einfluss des Heiligen Geistes und hat sehr klar gesagt, dass er glaubt, dass der Heilige Geist Papst Franziskus gewählt hat, genauso wie er vorher Benedikt gewählt hat, Johannes Paul II. Kann man jetzt weiterführen, genauso wie er jetzt ihn erwählt hat. Und er hat das sehr schön deutlich gemacht, dass das eben kein Vergleichspontifikat werden kann zu Franziskus, sondern jeder Papst also der Heilige Geist setzt jeden Papst zu seiner Zeit aus irgendeinem Grund in diese Position. Und wahrscheinlich haben wir als Gläubige jetzt eher die Aufgabe, mal zu versuchen zu erkennen und die Handschrift des Heiligen Geistes lesen zu lernen, um sich zu fragen, warum hat der Heilige Geist jetzt diesen Papst dahingesetzt und was passiert? Anstatt schon von vornherein die Diskussion aufzumachen, wird er jetzt genau das machen, was Franziskus gemacht hat, oder ist das jetzt synodaler Weg in Deutschland, ist das kontrasynodaler Weg in Deutschland? Also ich fand die Diskussion so ein bisschen schade, anstatt erstmal dieses Pontifikat auf sich, diesen Beginn dieses Pontifikats, einfach erstmal wirken zu lassen und zu sagen, so, jetzt lasst ihn mal ankommen. Und zu diesem Ankommen gehört natürlich auch seine Namenswahl. Also Papst Leo der 14., ich nehme an, da können Sie mir noch mehr dazu sagen, wie es mit diesem Namen zusammenhängt.
Ja, das war natürlich eine Überraschung. Also ich wäre auf diesen Namen nicht gekommen. Aber es ist absolut einleuchtend, wenn man einen Moment drüber nachdenkt. Er bezieht sich natürlich auf Leo den 13., der die erste Sozialenzyklika der Kirche geschrieben hat, 1891. Dann kann man sagen, ja gut, das ist schon alles ziemlich lange her. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich nochmal zu vergewärtigen, in welcher Zeit das Ganze war. Also zweite Hälfte 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der industriellen Revolution, beschleunigte Entwicklung von Technologie, Produktivität, Wissenschaften, starker Bevölkerungszustrom in den Städten, soziale Missstände, das Lohnarbeiterproletariat, die entstehenden Fabriken, Arbeitskräfte werden gebraucht. Also gleichzeitig die Armut auf dem Land. Also das muss man sehen, in einer Zeit, die so geprägt war, kommt ein Papst damals, Leo der 13., und sagt, was sagt das Evangelium eigentlich dazu? Spricht von Gerechtigkeit, spricht von Frieden, von der Würde des einzelnen Menschen. Und der entwickelt sozusagen in seiner Enzyklika eben das, was wir die katholische Soziallehre nennen.
Gleichzeitig hat ja parallel in dieser Zeit von Papst Leo dem 13. fällt ja auch Karl Marx mit Das Kapital. So, das heißt, innerhalb dieses Zeitgeistes fällt ja schon die Beschäftigung mehr mit sozialen Themen und dass es so nicht gehen kann. Beide benutzen ähnliche Begriffe von Arbeit, meinen aber was ganz Unterschiedliches damit. Wie hat Papst Leo der 13. den Begriff der Arbeit definiert? Was versteht man innerhalb der katholischen Soziallehre unter Arbeit?
Ja, ich würde zunächst noch einen Schritt zurückgehen. Also wir müssten eigentlich das Revolutionsjahr 1848 nehmen. Das hat zwei ganz gegenläufige Entwicklungen aufzuzeigen. Auf der einen Seite Karl Marx, und der schreibt eben dieses kommunistische Manifest, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Es gibt Aufruhr, es gibt Revolution, die dann allerdings auch bald niedergeschlagen wird. Das ist sozusagen der Ansatz sozusagen von Karl Marx, Revolution. Und im selben Jahr, 1848, gibt es da einen Kaplan im Münsterland, Wilhelm Emanuel von Ketteler. Und der ist genauso von dieser Problematik der Arbeiter, der Landbevölkerung angezogen und sagt aber, wir wollen keine Revolution machen, sondern wir wollen eine Reformation machen, eine Reform. Hm. Das heißt, nicht Proletarier aller Länder vereinigt euch, sondern ihr Arbeiter tut euch zusammen. Gewerkschaften. Wir kämpfen für soziale Absicherung, Witwenrente, Arbeitslosenrente, all das, was es damals ja nicht gab. Das waren die Kinder, die mit 12 Jahren ins Bergwerk mussten und unter Tage waren und so. Also der hat sozusagen eigentlich den Boden bereitet für die katholische Soziallehre. Und katholische Soziallehre heißt ja, die Würde des Menschen, und zwar jedes Menschen, ist zu achten. Gleichzeitig aber auch das Gemeinwohl. Also wie geht es dem Staat, wie geht es der Zivilgesellschaft? Wie passen da Solidarität und Subsidiarität zusammen? Also das sind sozusagen die großen Linien, die ausgeführt worden sind. Und Leo der 13. hat das dann in seiner Enzyklika aufgegriffen und hat natürlich davon gesprochen, von der Würde nicht nur des Menschen, sondern auch von der Würde der menschlichen Arbeit. Also dass Arbeit in sich einen Wert hat, auch dem Broterwerb dient, um sich selber auch und die Familie zu ernähren, aber auch so gestaltet sein muss, dass sie menschenwürdig ausgeübt werden kann. Das sind alles Elemente, die in dieser ersten Enzyklika dann aufploppen. Während für Karl Marx war es eher Arbeit sozusagen als eine entfremdete Ware, die zur Quelle von Ausbeutung führt.
Ja, ich glaube, Papst Leo der 13. hat ja auch in seinem Rerum Novarum auch darauf angesprochen, dass Arbeit auch eine gottgewollte Natur ist. Also dass es zur Natur des Menschen gehört, genau, zu arbeiten. Dass das nicht etwas ist, was der Ausbeutung unterworfen werden kann und auch nicht, ich sag jetzt mal, in staatlicher Aufgabe gegeben werden kann, sondern dass das schon mit einer Eigenverantwortung verbunden ist, eben aus Gottes Willen heraus.
Ja, also für ihn war die Arbeiterfrage unglaublich wichtig. Mhm. Und ich kann es ja zitieren. Er schreibt in Rerum Novarum, es ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, dass der Arbeitgeber dem Arbeiter einen vollen Lohn zahlt, der für den Unterhalt eines ehrbaren und sparsamen Lebens ausreicht. Mhm. Also all das, was dann Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt ist, auch die ganzen Sozialverbände, gehen alle darauf zurück. Die Caritas, vorher gab es das, die organisierte Caritas, Caritasverband in Deutschland oder in den Ländern. Also all das war im Grunde dann eine Reaktion, dass wir merken, wir sehen das Elend, wir sehen die Verelendung der Menschen. Was sagt das Evangelium? Die Würde des Einzelnen ist zu achten. Was können wir tun, um die Würde jedes Einzelnen zu schützen? Also auch in seinem Berufsleben, auch in seinem Arbeitsleben, auch in seiner Familie. Ja, und der Reichtum des Staates besteht nicht im Überfluss der Güter, so schreibt Leo der 13., sondern in der Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeitsfrage wird plötzlich zum entscheidenden Topos aus dem Evangelium heraus. Selig, die hungern nach Gerechtigkeit, heißt es in der Bergpredigt. Mhm. Das ist sozusagen der Maßstab, an dem sich auch ein Staat dann ausrichten muss.
Wenn wir jetzt Papst Leo den 14., den aktuellen Papst, uns anschauen und er bezieht sich auf Papst Leo den 13. plus dem Erbe, was er von Papst Franziskus erhalten hat und übernommen hat, vorsichtige Prognose, was kann man daraus ablesen für sein Pontifikat?
Also das Erste hat er schon gesagt, also er hat nochmal seinen Namen erklärt und da ist schon interessant, also klar, er stellt sich in die, er knüpft an mit seinem Namen an Leo den 13., der in den Herausforderungen der ersten industriellen Revolution stand und sozusagen aus dem Glauben heraus eine Antwort gegeben hat. Und er sagt, ich zitiere das jetzt, heute stehen wir vor einer neuen, der Revolution der künstlichen Intelligenz und ihrer Auswirkungen auf Gerechtigkeit, Arbeit und Menschenwürde. Ich finde das sensationell. Mhm. Also ein Papst, der uns erinnert, liebe Leute, wir erleben diesen Epochenbruch, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, KI. Und was ist eigentlich sozusagen unser Auftrag in dieser Zeit als Kirche, sozusagen auf der Höhe dieser Moderne Antwort zu geben?
Ja, um das mal greifbar zu machen, also künstliche Intelligenz ist in der Lage, Gelenke wachsen zu lassen. Und ich sag mal, man braucht sich dann auch nur überlegen, irgendwelche Gehirnzellen wachsen zu lassen. Da steht man ja schon ethisch vor der Frage, wie viel Mensch steckt denn dann noch in diesem Produkt?
Ja, sie brauchen nur ans autonome Autofahren denken und all die ethischen Fragen, die sich ja damit verbinden. Gleichzeitig aber auch, ich meine, man soll es nicht zu eng fassen, aber die ganze Frage der Social Media. Wie gehen wir eigentlich heute mit Nachrichten um, mit Fake News, wo Menschen instrumentalisiert werden? Also all das, es sind ja Riesenkomplexe, die sich auftun. Und einen Papst zu bekommen, der sagt, ja, ich habe das wahrgenommen und ich glaube, da sind wir jetzt gefordert. Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist super. Das ist wirklich super.
Also von daher sozusagen, und wenn Sie auch Franziskus ansprechen, natürlich greift er damit natürlich genau das auf, was Franziskus auch mit der Option für die Armen begonnen hat. Und erweitert es aber eben um die Herausforderung der digitalen Moderne. Das scheint mir also ein sehr spannendes Programm zu sein. Und nun muss man wissen, wie gesagt, er kommt aus Peru. Das heißt, dass er sich in die Linie von Franziskus stellt. Das war erwartet worden und in seiner Person wird das auch sehr deutlich, dass wir mit Leo dem 14. jemanden haben, der ja auf die Armen schaut, diesen Weg der Kirche an die Peripherie unterstützt. Also da werden wir genau hinschauen und er wird Strukturen schaffen. Also es ist eben nicht nur nette Ideen, die auch dann aber auch Schall und Rauch sind, sondern wie geht das, wie können wir das wirklich strukturell konkret umsetzen, dass Kirche so ist?
Ja, soweit ich weiß, hat er Mathematik studiert und auch Jura. Also das heißt, das scheint jemand zu sein, der im naturwissenschaftlichen, logischen, strukturellen sehr bewandert zu sein scheint. Das kann ja auch von Vorteil sein.
Auf jeden Fall. Vielleicht sollte man nochmal an Leo den 13. auch anknüpfen, weil er auch gerade dieses Verhältnis von Kirche und Staat damals in der Zeit des Kulturkampfes, der Monarchien und so weiter, doch auf eine neue Grundlage gestellt hat, weil er eben von einer Kooperation, von einer harmonischen Zusammenarbeit gesprochen hat. Ja, also beides, Staat und Kirche, sind aufeinander bezogen, um so das Wohl der Menschen zu fördern. Und insofern wird allgemein angenommen, ja, Leo der 14. wird auch ein politischer Papst sein. Und seine erste Botschaft beim Angelus, jetzt am ersten Sonntag nach seiner Wahl, wo er sehr dezidiert um Frieden geworben hat, das Schweigen der Waffen in der Ukraine für Gaza, die Freilassung der Geiseln, für die Menschen in Pakistan und Indien. Also da merkt man, wir können uns nicht enthalten.
Kommen wir jetzt langsam auch zum Abschluss unseres Podcasts. Mhm. Es hat wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein Riesenbogen jetzt von Papst Franziskus über Papst Leo den 13., über Karl Marx, über René Descartes bis hin jetzt zu Papst Leo den 14. Was erwarten Sie denn oder erhoffen Sie sich ganz persönlich, ich sag mal jetzt auch aus Ihrer Glaubenssicht, aus Ihrer Prälatensicht, was, wenn ich das so sagen darf, was erhoffen Sie sich von diesem Papst?
Ja, ich glaube, wir sollten einen Punkt noch dazu nennen, den er selber stark gemacht hat in seiner ersten Ansprache. Er möchte ein Pontifex sein, ein Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht ein Aspekt, der bislang auch noch kaum wahrgenommen ist. Wenn man einen Bischof fragt, sozusagen, kannst du in zwei Worten oder drei Worten sagen, was ist eigentlich dein Programm? Dann gibt es immer so ein bischöfliches Leitwort. Und das Leitwort, das er sich als Missionsbischof gewählt hat, heißt, wir sind viele, aber eins im Glauben an Jesus Christus. In diesem einen Christus sind wir viele eins. Und das ist eine Botschaft. Im ökumenischen Sinn, im Blick auf die Weltgemeinschaft, auf die unterschiedlichen Pluralitäten. Wie geht Einheit in Freiheit, Einheit in Vielheit im Blick auf Christus? Also insofern eigentlich das Thema, was wir immer wieder auch schon in dieser letzten halben Stunde geäußert haben. Also die Einheit aller Christen und die Einheit innerhalb der Kirche. Und wenn immer wieder auch gesagt wurde, ja, es gibt gerade in der jetzigen Zeit in der katholischen Kirche so viel Spannungen, die unterschiedlichen Kulturen und Vorstellungen und Traditionen prallen aufeinander. dann brauchen wir wirklich so einen Pontifex, so einen Brückenbauer.
Aber schön finde ich auch, dass er ein Verständnis hat von Brückenbauen, nicht nur weltlich, ich sag mal auf der horizontalen Ebene, sondern auch ein Brückenbauen zwischen der Welt und Gott.
Ja, in Christus.
In dem Sinne danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Serie mal wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht hier bei Ihnen in Schwerte. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald mal wieder. Freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch so ganz ausführlich uns nochmal das Pontifikat von Papst Franziskus näher zu bringen, uns mit auf die Reise und Ihre Gedankengänge genommen haben, jetzt durch diese kulturelle Veränderung, durch diesen Zeitenwandel. Wünsche Ihnen erstmal für die nächste Zeit alles erdenklich Liebe und Gute und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Hinterlasst doch gerne in den Kommentaren, wie ihr das gesehen habt, was ihr von dem neuen Papst erwartet. Habt ihr Hoffnungen an ihn? Was wünscht ihr euch von dem neuen Papst Leo dem 14.? Hinterlasst das gerne in den Kommentaren. Ihr dürft auch gerne uns kritisieren, mich kritisieren. Neben Prälat Dr. Peter Klaßhoek besser nicht. Aber doch, in dem auch. Sinne,
alles.
In dem Sinne, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank und ich freue mich.
Das war Medienapostel. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.